Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie besinnlich ihr die Adventszeit und Weihnachtszeit jetzt so angehen wollt. Vielleicht hilft hier vorne das momentan auch nicht so, das Bild, dass die Baustelle hier so abgibt, um in Besinnlichkeit reinzukommen. Aber so ist manchmal eben auch das Leben, nicht? Man muss sich Besinnlichkeit oder zur Ruhe kommen, manchmal auch schaffen in der Hektik und in diesen Unaufgeräumtheiten des Lebens oder wie auch hier an dieser Bühne. Ja, ich weiß nicht, wie beschaulich ihr diese Adventstage leben könnt oder wollt, aber eines weiß ich, ihr Leben ist bisher sehr beschaulich verlaufen. Da war eine unbekümmerte Kindheit zu Hause, da war das quirlige Teenageralter in kleindörflicher Struktur und dann wunderbar die große Liebe, verliebt, verlobt und noch nicht verheiratet, aber die Hochzeitsglocken läuten schon bereits, die Dorfglocken, alles scheint so vorbereitet. Vieles deutet auf eine glückliche Ehe von zwei jungen Menschen hin. Und wir könnten sagen, da haben sich zwei fürs Leben gefunden. Und wunderbar, wunderschön das mit anzusehen. Und dann geschieht es. Und dann passiert es mitten hinein in deren Alltag. Wir könnten sagen, wie aus dem heiteren Himmel heraus, unerwartet, unvorstellbar, Gottes Himmelswelt tut sich auf und etwas geschieht hinein in diese kleine irdische Wirklichkeit dieser zwei Menschen. Vorbei mit dem Frieden, alles gerät durcheinander. Vorbei, alles noch so im Griff zu haben, das Glück planen zu können. Vorbei, was heute noch zählt, weil alles sich plötzlich grundlegend ändert. Und wie gesagt, es hat mit dem heiteren Himmel zu tun, dass wir aus heiterem Himmel eben in das Leben dieser zwei Menschen hineinbricht. Ein Engel, der Engel Gabriel, kommt zu Maria. Und seine Botschaft läutet das größte Ereignis der Menschheit und der Weltgeschichte ein. Und das wollen wir heute miteinander einmal ganz neu anschauen von der Bibel her aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Wir können es hier vorne mitlesen. Ich lese uns diesen Text vor. Und ich werde zwischendurch immer schon mal kleine erläuternde Zwischenstopps einlegen. Aber steigen wir einmal ein, Lukas 1, ab Vers 26, und da lesen wir, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, sie heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit dem Namen Josef vom Hause Davids. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Erschrak, Maria erschrickt, kein Wunder, nicht? Bei diesem Gruß, bei dem, dass der Engel plötzlich hereinbricht in ihre Beschaulichkeit des kleinen, glücklichen Lebens. Und solch ein Gruß, solch ein Engelsgruß bekommt man ja wahrlich nicht alle Tage. Da kann man schon mal erschrecken. Und ich würde sagen, was wäre mit dem, der da nicht erschreckt? Und der Engel greift also das Erschrecken von Maria auf und dann lesen wir weiter. Der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Gnade ist das nicht, diese unverdiente Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Das heißt, Gott hat jetzt Maria in Augenschein genommen und nicht, weil sie das verdient hätte durch irgendeine Leistung, sondern einfach, weil sie von Gott dafür begnadigt wurde, auserwählt wurde. Und dennoch wird Gott etwas in ihr finden, was wir nachher noch sehen werden, woran er anknüpfen möchte und kann. Du hast Gnade bei Gott gefunden und der Engel sagt weiter, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Die Namensgebung war schon vorgegeben. Das lässt sich Gott, der Vater, nicht nehmen. Er schickt seinen Engel und sagt, Maria, dieses Kind, das du gebären wirst, wird den Namen Jesus tragen, denn der Name ist Programm. Und es hat seinen Grund. Der wird groß sein, sagt der Engel weiter, Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, lesen wir weiter, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Mir gefällt Maria an dieser Stelle. Postwendend gibt sie Kontra. Keck, aufgeweckt, oder? Wie soll das zugehen, dass ich schwanger werde? Ich weiß doch von keinem Mann.
Und der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und jetzt gibt der Engel noch eine Erklärungshilfe, damit Maria besser verstehen kann, was Gott möglich ist. Und siehe, Elisabeth, heißt es weiter, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn und das in ihrem hohen Alter. Sie ist nun im 6. Monat schwanger, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das kommt wahrscheinlich von hier. Ne? Ja. Entschuldigung, liegt es an mir, Steffen, oder? Ich mach's mal hinten in die Hosentasche. Ist vielleicht besser. Keine Ahnung. Ah, das wird schwer.
Also gerade beim wichtigsten Satz in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, da knattert's und knackt's. Aber gut. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Ich möchte noch mit uns beten, bevor wir dann einsteigen, dieses Wort näher miteinander zu betrachten. Herr, wir danken dir für diese Begebenheit, die uns in deinem Wort aufgeschrieben ist. Und wir sind heute hier in deinem Namen hier versammelt. Und in der Stille dieses Gottesdienstes wollen wir jetzt vor dir verweilen. Wir wollen ganz bewusst zu deinen Füßen sitzen, Herr. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Und deshalb bitte ich dich, dass du selbst durch die Worte jetzt redest, die gesprochen werden. Ja, dass dein Wort selbst zum Reden kommt in unserem Leben. Und das, was noch stört, was abhalten will, das nimm du jetzt bitte fort. Offenbare dich, Herr. Wir wollen auf dich sehen. Mach unsere Herzen weit und sprich du in unsere Zeit, in unser Leben. Danke, Herr. Amen. Der Engel Gottes kündigt die Geburt des Sohnes Gottes an. Und wir können einfach mal so ganz lapidar und grundsätzlich feststellen, das ist so der erste Gedanke, Gott macht sich auf den Weg. Nichts anderes wird erstmal deutlich. Gott macht sich auf den Weg. Und sagt mal, ich weiß nicht, wie es euch so geht mit Advent und Weihnachten oder mit der Weihnachtsbotschaft, aber ich glaube, so irgendwie ist uns das allen mittlerweile so gemein, wenn wir eine Einkunft, die wir alle so haben, wenn wir ehrlich sind, so richtige Fragen an Weihnachten oder an die Weihnachtsbotschaft haben wir doch nicht mehr, oder? Seien wir doch ehrlich. Also so richtig dann nochmal nachfragen oder überlegen, wie ist das, wie müsste das sein, wie war das? Und die anderen, die mit Kirche und Glauben nichts am Hut haben, die haben ja auch kein großes Interesse mehr an dem, was wir hier da jetzt miteinander betrachten. Und wie ist es denn mit dem Staunen über die Ereignisse von Weihnachten? Staunen wir noch darüber oder nein, sagen wir wissen doch eh schon, wie das alles so war, haben wir schon x-mal gehört. Und die anderen, die außerhalb der Kirchen sind, interessiert das auch nicht groß. Und ich will auch gar nicht lamentieren, aber Weihnachten ist einfach schwergewichtig überlagert, nicht wahr? Der Kommerz, die Hektik und der Stress. Und da stehen doch ganz andere Fragen im Raum. Und trotzdem möchte ich uns ermutigen, heute im Vorfeld von Weihnachten und in der Adventszeit dieses Jahres aufmerksam einmal dieses Bibelwort miteinander anzuschauen und zu fragen, wie kann die Ankündigung der Geburt Jesu, die Maria hier durch den Engel erfährt, wie kann diese Ankündigung der Geburt des Sohnes Gottes persönlich neu in meinem Herzen, in meinem Leben ankommen. Und deshalb ist das heutige Bild ganz einfach. Ein Herz. Das Herz von M. Und M. steht in diesem Falle erstmal für Maria. Aber M., dieser Buchstabe, kann auch für mein, meiner, mir, mich stehen. Das Herz von mir, mein Herz. Später dazu mehr. Wir wollen erst uns mal mit dem Text an sich beschäftigen. Wenn Gott sich also auf den Weg macht, dann möchte ich das Ganze ergänzen durch zwei kleine Wörtchen und die heißen und wie. Und ich habe ein Ausrufezeichen gesetzt und ein Fragezeichen. Ganz bewusst ist dieses wie in zweifacher Form gewählt.
als Ausdruck der Frage, ja, wie macht Gott sich denn hier auf den Weg? Und was gibt es dann Neues oder Altes ganz neu für uns zu entdecken? Und dann das Wie als Ausdruck des Staunens, wie Gott sich da auf den Weg macht. Das ist erstaunlich, das ist ja bewegend. Und wenn wir das mitnehmen würden heute nach diesem Gottesdienst, dann hätte der Heilige Geist durch das Wort Gottes in uns, glaube ich, viel erreicht.
Dieses Wie hat es ja wirklich in sich und das hat die Welt bis dato noch nicht gesehen. Gott ist allmächtig und wird ohnmächtig in dem Kind der Welt. Gott ist groß und presst sich als kleines Baby in eine enge Futterkrippe. Gott ist ja eigentlich unbegreifbar und wird in Jesus Mensch und zum Greifen nahe. Und ich möchte es mal geografisch ein wenig ausdeuten, damit wir vielleicht mal wieder die Brisanz sehen, um die es hier geht, bei dieser Ankündigung der Geburt Jesu. Da kommt Jesus also aus der Höhe der weiten Himmelswelt, die unvorstellbar ist. In aller Himmel, Himmel können Gott nicht fassen. Und aus dieser Unendlichkeit der Tiefen des Universums, wo auch immer, kommt Jesus Christus aus der Herrlichkeit Welt Gottes in die Tiefe eines begrenzten Planeten Erde. Und ihr Lieben, die Erde, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber in unserem Milchstraßensystem ist nicht mal die Erde selbst im Mittelpunkt, sondern ist ein Randpunkt unseres Milchstraßensystems. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel x Millionen Galaxien es gibt. Und ausgerechnet auf diesen kleinen Punkt der Erde, wo wir leben, sagt Gott, da mache ich mich auf zu euch. Und dann in dieser Tiefe dieser kleinen Erde im Vergleich zum Weltall, in ein Land, das nur ein Strich ist auf unserer Weltkarte. Wenn ihr Weltkarten zu Hause aufhängt, dann müssen wir ganz genau hinschauen, wenn wir es nicht wissen, wo ist denn eigentlich dieses Land, in dem der Sohn Gottes auf die Welt kommen soll? Wo ist denn Israel? Ein kleiner Landstrich auf dieser Erde. Und der kleine Landstrich Israel, dort sucht Gott sich einen winzigen kleinen Ort aus. Nicht mal die Hauptstadt Jerusalem, sondern ein abgeschiedenes Dorf Bethlehem. Und selbst dort in diesem kleinen Dorf Bethlehem findet er nicht mal einen Platz in dem Ort, weil in dem Raum keine Herberge mehr ist. Und abseits in einem schäbigen Stall, in einem unansehnlichen Futtertrog, wird ein kleiner, winziger Mensch mit Haut und Haaren, vielleicht 50 Zentimeter groß und 8 Pfund schwer geboren, Jesus Christus. Gott macht sich auf den Weg. Und wie? Wer bei diesem Gedanken ein Stück weit verweilt, der merkt, ich habe es mal in diesen Satz gefasst, Jesu Geburt geht uns deshalb unter die Haut, weil der Sohn Gottes in unsere Haut schlüpft. Deshalb soll uns die Geburt Jesu unter die Haut gehen, weil Jesus Christus in unsere Haut, Mensch wird, in unsere Haut schlüpft. Peter Hane, manchem noch bekannt, früher ZDF-Moderator und Autor vieler Bücher, der hat mal in einer Kolumne geschrieben, allerdings schon vor ein paar Jahren, da schreibt er, Zitat, kaum zu glauben, ausgerechnet eine Automobilfirma bringt es auf den Punkt. In einem Weihnachtsgruß an Journalisten zog die Firma Bilanz, und wie das Autofirmen so tun, dann wird das Gute, das Schöne, das Erfolgreiche hervorgestellt. Und da schreibt er auch, da war die Rede von Topmodellen und Superumsätzen. Die Firma entwickelt sich entgegen aller schwierigen Wirtschaftslage gut. Dieses Jahr war sogar für die Firma eine gute Erfolgsstory. Wir haben Geschichte geschrieben, schreibt diese Automobilfirma. Wir haben in diesem Jahr Geschichte geschrieben. Aber dann am Schluss heißt es in diesem Brief an die Journalisten, gibt es einen Satz, der aufhorchen lässt, doch die größte Geschichte aller Zeiten hat leider jemand anders geschrieben. Und darunter ein Bild von Maria und Josef und dem Kind in der Krippe. Doch die größte Geschichte aller Zeiten hat leider jemand anders geschrieben. Ein Weihnachtsgruß der besonderen Art, nicht wahr? In der Tat, es stimmt, auch wenn wir uns schon so sehr daran gewöhnt haben. Das Ereignis von Bethlehem ist nicht zu toppen. Gott hat eine einzigartige Geschichte geschrieben, die uns immer wieder neu zum Staunen führen soll. Und jetzt schauen wir ein klein wenig nochmal auf unser Bibelwort. Was wird nicht alles von diesem Engel Gabriel über Jesus gesagt? Und es ist so wichtig, das nochmal in den Fokus zu bekommen. Damit wir wissen, mit wem es da in diesem Kind, das auf die Welt kommt, zu tun haben.
Und das wollen wir uns nochmal neu zusagen lassen. Der Engel sprach also zu ihr, zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da wird von dem Engel die Geburt Jesu angekündigt und das sehen wir ihn ja liegen, nicht dieses süßliche Kindlein in der Krippe, das vielbesungene Christkindlein mit dieser holdiger Knabe im lockigen Haar, wie es immer so schön heißt. Aber das sind nur unsere irdischen, verniedlichenden Beschreibungen, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Der Engel spricht eine ganz andere Botschaft. Kraftvolle Aussagen dringen an unser Ohr. Und wenn wir im alttestamentlichen Kontext unterwegs gewesen wären oder sind, so wie die Menschen damals, dann wissen wir, welche eine Tragweite, welche eine Tiefe diese Begriffe haben, die der Engel Maria weitergibt über dieses Kind, das hier geboren wird und das sie übrigens austragen darf. Wie an einer Perlenschnur aufgezogen, eine Perle nach der anderen, wir zählen sie mal ganz kurz durch und da kommen wir auf die Zahl 4. Der Name Jesus und dann 3 Ehrentitel, Sohn des Höchsten, Davids Sohn und ewiger König. Ich habe es euch mit der nächsten Folie ganz kompakt aufgeschrieben. Ein Name und 3 Ehrentitel. Welch großartige Person darf die Menschheit hier erwarten in diesem Kind? Und das wissen wir doch. Die Namen in der Bibel sind doch mehr als nur eine bloße Bezeichnung. Nein, Namen sind, die sind sprechend. Die haben eine Botschaft. Die haben einen Inhalt. Ihnen wohnt eine Bedeutung inne, eine Botschaft. Und manchmal stehen sie sogar für ein ganzes Programm, für eine Lebensaufgabe, für eine Passion. So auch der Name Jesus. Wir viele von uns, wir wissen, das heißt, Gott rettet. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die verloren sind, gerettet werden. Wenn einer diesem Namen alle Ehre macht, dann Jesus. Diesem Namen Jesus. Denkt mal an die 30 Jahre, die Jesus auf der Erde gelebt hat, von der Krippe bis zum Kreuz. Diese 30 Jahre. Wenn einer Menschen rettet, wenn einer für Menschen da war, Menschen zugewandt war, dann doch er. Jesus hat selber gesagt, wie sein Programm lautet, Lukas 4, ich bin gesandt zu den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Ich bin gesandt zu den Blinden, dass sie sehen sollen. Und ich bin gesandt zu den Zerschlagenen, dass sie frei und eben nicht mehr gebunden sind. Das war sein Lebensprogramm, Rettung. Und dann denkt mal an die 3 Tage vom Grab zur Auferstehung. 3 Tage. Er erwirkt dadurch die Rettung von Sünde, Tod und Teufel. Siehe das Lamm Gottes, welches der Sünde Welt hinaufträgt ans Kreuz, hinausträgt aus meinem Leben. Und es gilt bis heute, bis zu seinem Wiederkommen. Kein anderer Name ist uns gegeben, sagt die Apostelgeschichte Petrus. Kein anderer Name unter dem Himmel ist uns gegeben, durch den wir können gerettet werden. Außer der Name Jesu. Und damit nicht genug, nun werden diesem wunderbaren Jesusnamen, diesem Programm, diese Passion, für die Jesus steht, noch wunderbare Ehrentitel beigelegt. Nicht kleiner, schöner Engel, nicht lockiges Haar, sondern Sohn des Höchsten. Kein Titel wie Christkindl, sondern Davids Sohn, Messias, der Christus, der ewige Herrscher. Davids Sohn zum Beispiel, nur um eins mal rauszugreifen. Der Sohn Davids ist ein gebräuchlicher messianischer Titel. Jeder, der das Alte Testament kannte, wusste, Davids Sohn, dann sprechen wir vom Messias, der kommen soll. In Matthäus 22 fragt Jesus einmal die Pharisäer. Da fragt er sie, was denkt ihr denn von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Und die Antwort der Gelehrten, Davids. Er ist Davids Sohn. Der Christus ist Davids Sohn. Alle wissen, dass der Christus aus dem Hause Davids stammen wird. Und der Engel hier bezieht diese alttestamentliche Verheißung auf Jesus. Er ist der Christus. Er ist der Davids Sohn. Und wer die Bibel, das Wort Gottes kennt, der weiß, dass hier Großartiges und Einzigartiges steht. Dicht gedrängt reihen sich also jahrhundertalte Verheißungen und komprimieren sich, fokussieren sich auf dieses kleine Kind, das hier zur Welt kommen soll, auf Jesus Christus. Und in seinem Leben hat sich das bewahrheitet, was bei der Geburt angekündigt wird. Ihr Lieben, wir können es nicht anders sagen, oder? Gott macht sich in atemberaubender Weise in seinem Sohn auf dem Weg zu uns. Und da haben wir noch gar nicht über die Jungfrauengeburt gesprochen. Wir haben noch gar nicht über das Wunder der Jungfrauengeburt gesprochen, die hier vom Engel ja auch angekündigt wird und die uns Menschen so schwer oft zu begreifen ist. Und das sehen wir in einer guten Gesellschaft, weil Maria hat es auch nicht verstanden, hat es auch nicht begriffen. Sie fragt ja nach, genau an dieser Stelle fragt sie nach, wie soll das denn eigentlich geschehen? Und der Engel gibt ihr die Antwort, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und schau mal, wie Gott schon gehandelt hat bei Elisabeth, bei deiner Verwandten, die unfruchtbar ist, im hohen Alter, und dennoch ist sie jetzt schwanger. Bei Gott sind Dinge möglich, die wir mit unserem Verstand und mit unserer Ratio nicht für möglich halten, nicht mehr in Betracht ziehen können oder vielleicht auch wollen. Aber darüber hinaus offenbart sich das dem, der erstaunlich und staunt neu von dem, was Gott tut. Und jetzt möchte ich zu Maria kommen. Wenn Jesus uns hier ganz in seiner Größe, obwohl ein kleines Kind ist, aber große Namen hat. Ein kleines Kind und große Namen. Ich war letzte Woche in der FEG Wiesloch-Walldorf, unserer Tochtergemeinde. Und die werden jetzt gerade in der Adventszeit genau dieses Thema haben in einer Predigtreihe. Kleines Kind mit großen Namen. Und genau hier sind wir. Kleines Kind mit großen Namen. Aber jetzt zu Maria. Ein weiterer Gedanke. Warum ausgerechnet Maria? Warum sie? Warum macht sich Gott in allererster Linie erstmal durch den Engel zu Maria auf den Weg? Hier ist noch ein Gedanke dazu. Gott macht sich auf den Weg zu Menschen wie Maria, die ihm, dem lebendigen Gott, in dem, was er vorhat und will, nicht im Wege stehen und ihn in ihrem Leben Raum geben. Wir können auch sagen, die ihm ihr Herz öffnen, die ihn einladen und die sich Gott zur Verfügung stellen für das, was er tun möchte. Und ihr Lieben, jetzt wird uns etwas deutlich werden in den nächsten Minuten, dass neben der Größe Jesu, die der Engel hier aufzeigt, auch bei der Ankündigung seiner Geburt, dass auch etwas Großartiges über Maria hier deutlich wird, von dem wir immer wieder lernen können und immer wieder auch herausgefordert sind, ob wir in dieser Weise und mit Gott unterwegs sein wollen. Wie gesagt, ich stelle uns nochmal die Frage, warum ausgerechnet Maria? Warum wird sie von Gott ausgesucht und aufgesucht? Warum hat sie Gnade bei Gott gefunden? Es gibt so viele aus diesem, ich weiß nicht, wie viele Jungfrauen damals in Israel gelebt haben, ob das Tausende waren oder Millionen werden es nicht gewesen sein, aber Tausende oder Hunderte, ich weiß es ja nicht, aber auf jeden Fall noch x-mal mehr als nur Maria. Gibt es nicht viele, die genauso aus einem einfachen Hause stammen, die nur anders heißen? Sarah, Rebekka, Ruth, Deborah, Gisela, Gerlinde, Gertrud, ich weiß es nicht. Warum also gerade Maria? Und warum nicht jemand aus dem Hause der Gelehrten, der Angesehenen, der Reichen und der Schönen? Warum nicht jemand aus dem Hause des Kaisers Augustus? Oder vom Königshof des Herodes, des Großen? So dachten jedenfalls die Weisen, als sie sich auf den Weg gemacht haben und die Sterne so gedeutet haben, dass hier ein neuer König in Israel geboren wird. Natürlich dachten sie sich zuerst, da müssen wir bei dem jetzigen König nachfragen. Der wird doch irgendwo im Umfeld des Königshofs, des Herodes, des Großen möglicherweise geboren sein. Da dachte doch niemand an Maria und Josef. Hätten wir an Maria und Josef gedacht? Nein, aber Gott denkt an Maria und Josef. Und warum gerade also M. Punkt? Warum gerade sie, M. Punkt Maria? Ich glaube, dass uns die Antwort verblüffen darf, eben weil sie dem Wirken Gottes nicht im Wege steht und weil sie in ihrem Herzen, ihrem Leben Raum gibt, dass sich ihr Leben grundlegend verändern darf und sie sich ihm zur Verfügung stellt. Da heißt es am Ende, ich bin des Herrn Magd und mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich weiß, dass manche das so eine Art als Kapitulation empfinden, dass Maria eingeknickt wäre, nachdem sie vorher noch so provokativ eine Gegenfrage gestellt hat. Oder als dass sie sich irgendwie so in einer demütigen Weise jetzt das alles nur so über sich ergehen lässt. Aber ich glaube, da werden wir Maria nicht gerecht. Maria ist eine taffe Frau, eine taffe junge Frau, die dem Engel Kontra bietet und ihre Fragen stellt, uns erklärt haben möchte. Und es ist so gut, wenn wir Gott Fragen stellen, die sie aufwerfen in unserem Glauben. Aber obgleich Maria Fragen hat und sogar grundlegende Fragen, heißt es am Ende, mir geschehe, Herr, so wie du es gesagt hast. Ich vertraue darauf, dass du es gut machst, auch wenn ich nicht alles vielleicht verstehe. Aber mein Vertrauen, mein Glaube soll nicht darunter leiden, dass ich nicht mehr alles von dir verstehe und nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende, die wir schon so oft lang mit Gott unterwegs sind, dass wir so bleiben wie Maria an dieser Stelle. Wie soll das zugehen, dass ich schwanger werde, da ich doch von keinem Manne weiß? Das stimmt nicht ganz, von Josef wusste sie wohl, aber dieser Ausdruck, von keinem Manne zu wissen, heißt sie eigentlich, wir waren noch nicht verheiratet und da kam also Sexualität, das Miteinander schlafen, noch nicht in Betracht. Wie soll ich also dann schwanger werden? Ja, Gott kann und Gott will. Und wisst ihr, was das Schöne ist an dieser Begebenheit hier? Dass sich der Engel Zeit nimmt. Ich weiß nicht, ob der auch gestresst war in der Advents- und Weihnachtszeit, so wie wir. Kann sein, vielleicht hat er noch andere Botschaften gehabt, musste noch woanders hin. Ich weiß es nicht. Will jetzt da auch keine Felder aufmachen an dieser Stelle. Aber das Entscheidende ist, dass er sich Zeit nimmt für Maria. Er geht auf ihre Frage ein. Ist es nicht etwas Wunderbares in dieser Weihnachtsgeschichte? Dass da Platz ist für Rückfragen, dass da Platz ist für Zweifel, für Hinterfragen. Und jetzt wollen wir die Antwort noch einmal ganz kurz hören. Der Engel antwortet, Maria spricht also zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Und der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Die Antwort ist irgendwie konkret und doch bleibt sie verborgen und ist nur so bildhaft irgendwie zu fassen. Aber es hat viel mit dem Heiligen Geist zu tun, es hat viel mit einem Wirken Gottes zu tun, das schöpfungsgemäße Gegebenheiten außer Kraft setzen kann, wie bei Elisabeth übrigens, so auch bei dir. Die Erklärungshilfe haben wir ja auch gehört, nicht? Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn. Und das in ihrem hohen Alter. Sie ist nun im 6. Monat schwanger, von dem man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich finde Maria an dieser Stelle großartig, dass sie mit dieser Antwort dann lebt. Auch wenn sie nicht alles versteht. Auch wenn der Engel nicht alles im Detail erklärt. Nur so grob was wirft, so nicht. Der Heilige Geist wird dich überschatten und so in bildhafter Sprache bleibt alles noch so ein Stück weit. Aber dass Maria in diesen Worten Vertrauen schenkt und auch in der Erklärungshilfe über das irdische Geschehen an ihrer Verwandten Elisabeth, dass sie dem dann Vertrauen schenkt und nicht in der Kritik und nicht in dem Zweifel stecken bleibt. Das macht Maria an dieser Stelle groß. Und jetzt passiert etwas, was ich einmal in diesen Satz fassen möchte. Der menschenfreundliche Gott trifft auf einen gottfreundlichen Menschen. Der menschenfreundliche Gott trifft auf einen gottfreundlichen Menschen. Da ist der menschenfreundliche Gott auf der anderen Seite, der sich zu uns auf den Weg macht, dem nichts zu schade ist. Ich habe es gesagt, nicht aus den Höhen und Weiten der Herrlichkeitswelt Gottes bis hinein in den kleinen Futtertrog. Der ehrliches Fragen ernst nimmt und Zeit nimmt. Und da ist auf der anderen Seite dieser gottfreundliche Mensch Maria, die das Wort Gottes ernst nimmt, auch ernst nimmt und deshalb nachfragt, deshalb Kontra gibt. Und sie will Gott nicht im Wege stehen und sie gibt Gott in ihrem Herzen Raum. Und hier passt etwas zusammen, was ein Wirken Gottes, eine heilsgeschichtliche Wirken Gottes für uns Menschen freisetzt. Gott geht auf Maria ein und Maria geht auf Gottes Wort ein. Ein menschenfreundlicher Gott trifft auf einen gottfreundlichen Menschen. Und ich möchte dich fragen, willst du Geschichte schreiben? Glaubst du, dass Gott durch dich Geschichte schreiben kann? Vielleicht nicht so in der Art wie durch Maria. Das ist einzigartig, unwiederholbar, keine Frage. Aber Gott möchte auch durch dich und durch mich Geschichte schreiben. Ein Stück weit auch Heilsgeschichte, dass ein anderer, dein Nachbar, deine Freundin, dein Freund, dein Arbeitskollege, die Menschen, die du lieb auf dem Herzen hast, dass sie auch Heil in Jesus erfahren. Glauben wir das noch, dass Gott auch durch uns Geschichte schreiben möchte? Das kann da geschehen, wo unser Herz so wird wie das von Maria. Und jetzt erlaubt mir zum Schluss, dass ich das kleine Bildchen für uns ein klein wenig, um es besser sich merken zu können, noch ein klein wenig ausgestalte. Erlaubt mir zwei Bemerkungen an dieser Stelle zu diesem kleinen Bild. Ich möchte dich zuerst fragen, die unter uns ganz allgemein, wie stehst du zu Jesus Christus? Wie stehst du ganz persönlich zu diesem Kind mit dem großen Namen, der dann 30 Jahre später am Kreuz gestorben ist, unschuldig, aber gesagt hat, ich sterbe für deine und die Sünden der ganzen Welt. Wie stehst du zu ihm? Ist in deinem Herzen wirklich Platz? Ist in deinem Herzen wirklich Platz für Jesus Christus, dem Kind in der Krippe und dem Mann am Kreuz? Und vielleicht sagst du dir, ich habe mir Jesus bisher immer so ein Stück weit vom Leibe gehalten. Und das wollte ich eigentlich bis heute Morgen auch noch tun. Gott kann ich gerne und auch die Fragen, irgendwie bin ich schon angetan, aber Jesus Christus wird mir zu konkret, zu exklusiv. Nicht kein anderer Name unter dem Himmel, worin wir Rettung finden sollen. Nur Jesus? Ist das in der heutigen Zeit noch vermittelbar? Aber vielleicht merkst du auch heute, dass Gott dich anspricht und sagt, nutz doch mal die Adventszeit. Nutz mal diese Zeit, um über mich, Jesus Christus, nachzudenken und in deinem Herzen drüber nachzudenken. Über das Kind in der Krippe mit den großen Namen und der Mann, der am Kreuz für dich gestorben ist. Das Herz von mir öffnen. Ich möchte aber auch uns ansprechen, die wir sagen, das lebt in mir. Das lebt in mir. Jesus Christus ist in mir. Und ich weiß, dass er als Kind auf die Erde kam. Ich weiß, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und das lebt in mir. Aber wenn ich ehrlich bin, ist irgendwas so in Stocken geraten in meinem Glaubensleben. Vielleicht erst noch gar nicht so lange, aber vielleicht auch schon Jahre. Und vielleicht merkst du es jetzt erst, wenn du darauf angesprochen wirst, dass da eigentlich etwas nicht mehr so stimmt oder nicht mehr stimmig ist mit Jesus und dir in deinem Glaubensleben. Wie gehst du mit Jesus Christus um? Wie willst du weiterhin mit ihm umgehen? Und jetzt möchte ich uns das Herz von M. von Maria ein klein wenig einfach verdeutlichen. Nur ganz einfach verdeutlichen. In der Einfachheit liegt immer eine Chance, dass man es besser mitnehmen kann und behalten kann. Die Einfachheit hat aber auch eine Gefahr, dass man dann sagt, ach, das ist so einfach, ist das Leben letztlich auch nicht. Nicht. Aber ich versuche es einfach trotzdem bei der Einfachheit zu bleiben. Bei Maria merken wir als erstes, dass sie offen ist für Jesus. Dass sie offen ist für das Reden Gottes. Auch wenn sie nicht alles versteht. Aber sie bleibt dran. Sie ist offen dafür, dass Gott in ihr Leben hineinsprechen darf. Und das Zweite, was wir an Maria dann noch lesen, ist, dass sie treu ist zu Jesus Christus und zu dem, was der Engel sagt, zu dem, was Gottes Wort sagt. Und so mehr ich über Maria nachdenke und über das, was von der Bibel uns von ihr berichtet wird, umso mehr merke ich, dass diese zwei Dinge ungemein wichtig sind, um im Glaubensleben frisch, dynamisch und mit Tiefgang unterwegs zu sein und zu bleiben. Ich möchte euch die Gefahren aufzeigen, wenn das hier so nicht mehr stimmig ist. Nehmen wir einfach mal diese Seite weg. Das Treusein zu Jesus, mit ihm im Alltag auch treu unterwegs zu sein, ist mir nicht mehr so wichtig, aber ich bin sehr offen, dass Gott zu mir redet. Und ich gehe überall hin, wo es neues Reden Gottes für mich gibt. Und wenn nicht mehr hier, dann woanders. Und vielleicht im Internet. Und ich freue mich, wie Gott offen zu mir redet. Aber im Alltag setze ich das gar nicht um. Und im Alltag lebe ich einfach ein Stück weit immer anders. Oder hat gar nicht so viel Relevanz mit dem, was ich da immer von Gott her höre. Wisst ihr, und dann, wenn du ehrlich bist, merkst du, dass dein Lebenswandel aufgrund mangelnder Treue das Reden Gottes zu dir nicht unterstreicht, sondern durchstreicht. Merkt ihr, wie beides ganz eng zusammenhängt? Nehmen wir mal das andere, dass du sagst, ich bin so treu zu Jesus und ich lebe nach dem, was er mir gesagt hat, und das Jahr um Jahr und immer wieder. Aber ich bin nicht mehr offen dafür, dass er neu zu mir sprechen darf. Dann ist es oft so wie der ältere Sohn im Gleichnis von dem verlorenen Sohn, nicht? Der war so treu und so gewissenhaft beim Vater in seinem Haus, aber er hat nicht mehr Gott neu zu sich sprechen lassen, weil sich die Situation verändert hat, weil der jüngere Sohn zurückkam, weil er umgekehrt ist, weil er seine Sünde ausgeräumt hat, weil er gesagt hat, ich habe vor Gott und dir, Vater, gesündigt. Und der Vater voller Freude ein Festmahl machen will. Ihr kennt doch diese Geschichte. Aber weil der ältere Sohn nicht mehr offen ist für ein Reden Gottes, für ein Wirken Gottes, das sichtlich ist in seinem Umfeld, sondern er nur von der Treue und der Gewissenheit lebt, was nicht schlecht ist. Aber verpasst er vieles und sein Glaubensleben ist so eng. Und er ist selber unglücklich damit. Wisst ihr, beides ist so wichtig. Und am tragischsten wird, wenn jemand mit Christus unterwegs war und immer offen war fürs Reden Gottes und die Treue hochgehalten hat und versucht hat, Jesus treu zu leben, aber es dann irgendwas passiert. Ich habe es ein-, zweimal schon erlebt in meiner Zeit als Kind Gottes von lieben Leuten, dass sie dann beides aufgegeben haben. Einfach beides aufgegeben haben. Es kommt nicht so oft vor und meistens kommt es schleichend vor, aber es kommt vor, dass man nicht mehr offen ist, dass Gott nochmal zu einem reden ist. Und dass man die Treue zu Jesus im Alltag auch einfach aufgegeben hat. Und in der Bibel gibt es ein Beispiel dafür. Der Demas. Und Paulus sagt, der hat die Welt lieb gewonnen. Er hat nicht mehr Jesus lieb in seinem Herzen. Im Grunde ist er nicht mehr offen dafür, dass Jesus reden kann. Er ist auch nicht mehr treu zu Jesus. Er hat die Welt lieb gewonnen, ihr Lieben. Von Maria können wir lernen, dass beides so wichtig ist. Und ich möchte dich einfach fragen, wie stehst du zu diesem Kind mit dem großen Namen und diesem Mann am Kreuz? Treu zu Jesus sein und offen dafür bleiben, dass Jesus neu redet. Warum braucht es beides in unserem Glaubensleben? Weil die Offenheit gibt der Treue die Geschmeidigkeit, dass sie beweglich bleibt. Weil Gott ja immer wieder auch mal neu hineinredet in unser Leben. Nicht? Und dann hilft die Offenheit, die hilft mir, dass meine Treue lebendig bleibt, nicht erstarrt. Und umgekehrt, die Treue, was gibt sie der Offenheit? Die Treue gibt der Offenheit, dass die Offenheit Tiefgang bekommt in meinem Alltag. Gott spricht zu mir, so wie zu Maria, Neues, und dann muss ich das, wenn ich treu zu Jesus bin, einbauen, durchbuchstabieren in meinem Alltag. Und wir könnten jetzt das Evangelium weiterlesen in die Weihnachtsgeschichte und dann sind wir schnell dabei, wie das durchbuchstabiert werden muss mit Josef und so weiter und dann die Flucht nach Ägypten und so weiter und so fort. Merkt ihr, beides braucht es in deinem Herzen mit Jesus Christus. Das Herz von M. von Maria oder von dir. Damit möchte ich einfach einen Schlusspunkt setzen. Das Herz von M. Nehmen wir Zeit, jeder darf einfach in der Stille mit Gott reden, so wie Gott zu ihm gesprochen hat. Und ich danke dir, Monika, dass du uns ein paar Takte auf der Gitarre spielen wirst. Gott segne sein Wort an euch. Amen.